Ich habe 3 Tage nach meiner ersten Kommunion mein Goldkettchen mit dem Kreuz dran verloren, das ich von meiner Grossmutter bekommen habe.
Es hat sich ein Schimpfiss gegeben, wie man dann
ich
gesagt
hat. Ich habe es bis heute nie erzählt. Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht.
Jetzt ist es öffentlich. Das ist die neueste Folge von «Gute Frage». Wir haben nach der letzten Aufnahme Kaffee zusammen getrunken und plötzlich hat Elia erzählt, er überlege sich, wieder in die Kirche einzutreten. Und Yves hat dann irgendwann auf das Mal gesagt, er hätte sich kürzlich eine ganz dicke Bibel gekauft. Wieso interessieren wir uns plötzlich für Religion und hat Religion in der Politik einen Wert? Sogar in den USA oder gerade in den USA? Über das reden wir heute. Wir, das sind der Republik-Reporter Elia Blühle, der Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik und ich bin Angelika Hardiger. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf der Plattform von eurer Wahl. Elia, Yves, was findet ihr plötzlich an Religion?
Halleluja, was für eine Frage. ja, ey, ich bin mit 16 Jahren ausgetreten aus der Kirche, als eine Art politischer Akt und weil ich wirklich auf alles allergisch war, was irgendwie religiös ist. Und jetzt, wiederum 16 Jahre später, frage ich mich, ob das der richtige Schritt war.
Ich komme aus einem Elternhaus, das sehr religionskritisch war. Und gleichzeitig hatte ich eigentlich immer eine extreme Faszination für Religion. Also, es ist eigentlich nicht neu. Also, vor allem so die islamistischen Strömungen, die haben mich so mit 20, 25, aber auch bis heute immer fasziniert. Und auch die ganzen religiösen Aspekte in unserem Wirtschaftssystem finde ich sehr, sehr interessant. Also, ein hochspannendes Thema.
Angelika?
Ich habe ja seltsamerweise erst letztes Jahr begriffen, dass die Geschichte von dem Jesus eigentlich die erste Geschichte ever ist und auch die erfolgreichste ever. Also so beides gleichzeitig. Und seither verfolgt mich das irgendwie, die Frage, wieso, wie kann das sein?
Erst jetzt, obwohl du an einer katholischen Mädchenschule bist.
Ja, auf das können wir jetzt gerne noch, das müssen wir jetzt diskutieren. Elia, das Wiedereintreten, ist das eine ernsthafte Option?
Das hat dich schockiert, gell?
Ja, schockiert ist jetzt viel gesagt, überrascht. Aber sehr überrascht, ja.
Okay.
Weil ich dich eigentlich sehr lange als fast Wissenschaftsjournalist wahrgenommen habe.
Oh mein Gott, das ist genau das, was ich nie haben wollte. Ich bin wirklich sehr weit entfernt von dem.
Also erzähl, aber wieso? Ja, als Moderatorin muss ich sagen, beschränkt.
Also gut. Hey, ich beschäftige mich tatsächlich seit dem letzten Frühling relativ intensiv mit der Religion und dem Christentum und der katholischen Kirche. Ich bin als Katholik geboren, ich bin getauft, ich habe Kommunion erhalten. Und ich muss sagen, die Kirche hat recht viel dafür gemacht, mich loszuwerden. Also einerseits hat es damit angefangen, ich bin in einer sehr reformierten Gegend aufgewachsen und wir sind dann so jede Woche mit so einem Büsschen abgeholt worden, so ein abdunkeltes Kirchenhaus mit Spannteppich gebracht worden, wo wir in den Religionsunterricht gegangen sind, wo wir Kirchentage müssen auswendig lernen mussten. Und gleichzeitig hat die reformierte Kirchengemeinde bei uns im Dorf einen neuen Pfarrer bekommen, so einen Typ mit langen Haaren, Surferboy.
Also du bist katholisch gewesen?
Ich bin katholisch gewesen. Und der hat das erste Beachvolleyballfeld gebaut, wo nachher die Reformierten während dem Rallye-Unterricht haben, haben wir Beachvolleyball spielen, während wir Kirchentage auswendig gelernt haben. Und dann mit 16 kann man aus der Kirche austreten. Das ist in der Zeit, in der ich politisiert wurde. Das ist auch in der Zeit, wo der damalige Papst gerade gegen Kondom gewettert hat oder Verhütung beim Geschlechtsverkehr. Und da bin ich am Tag von meinem 16. Geburtstag austreten als politischer Akt und auch als Akt von der Selbstermächtigung.
Also Kirche hat dich mitpolitisiert, verstehe ich richtig?
Schon auch, ja. Schon auch auf eine Art. Das hat mich damals sehr beschäftigt.
Und wie kommt es, dass du jetzt die Frage stellst, wieder eintreten oder nicht?
Ich stelle mir die Frage tatsächlich seit dem letzten Frühling. Ich war letzten Frühling ein paar Tage in Rom, eine Woche nachdem der neue Papst gewählt worden ist, der Papst Leo, wo sich relativ offen gegen den Donald Trump und den J.D. Vance gerichtet hat und wo sich auch kritisch geäussert hat über Aussagen von ihnen. Ich möchte einfach nur erinnern, der J.D. Vance ist zum Katholizismus konvertiert und hat dann im Rahmen von der Migrationsdebatte auch die Hierarchy of Love aufgebracht, wo er quasi gefunden hat, wir müssen sich zuerst um die eigenen kümmern und erst nachher um das Fremde.
Also die eigenen, so das Familie,
genau, und der Staatsbürger etc. Und ich so eine krasse Verzerrung gefunden, vor allem was ich über das Christentum weiss und auch den Katholizismus, das hat mich extrem geärgert und darum hat es mich nachher auch begeistert, wo der Papst Leo gewählt worden ist, wo sich so offen politisch geäussert hat.
Aber dann ist wie Also du überleistest tatsächlich zum Wiedereintreten als Akt vom Widerstand?
Ich glaube, was mich zum Nachdenken gebracht hat, ich habe zur gleichen Zeit einen Text gelesen in der Zeit von Bernd Ulrich und dem Georg Löwisch, zwei Journalisten, die ich sehr schätze. Und sie haben gesagt, eigentlich sind nicht der Zustand von der Kirche oder ihre innere Defizit das Kriterium sie für die Mitgliedschaft oder die Identifikation, sondern eher ihre Blickrichtung. Also Blickrichtung auf Jesus Christus, auf die Liebe, auf die Gleichheit, Barmherzigkeit und Respekt, auf die Armen, die Schwachen und die Fremden. Also sie richtet sich aufs Andere. Und das finde ich etwas extrem Widerständiges in der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Weil ich glaube, das moralische Fundament von unserer Demokratie, das stark geprägt worden ist, auch durch christliche Werte, wird gerade unterlaufen. Und in dem Sinne hat das Christliche, glaube ich, schon einen Wert. Ich möchte überhaupt nicht, und das ist mir schon noch wichtig zu betonen, überhaupt nicht wegreden, dass die katholische Kirche für sehr viele Sachen steht, die ich mit jeder Faser auf meinem Körper ablehne. Aber wo dann der J.D. Vance hergelaufen ist, habe ich wie gemerkt, so, will ich das wirklich kampflos aufgeben? Ist die katholische Kirche, die Teil ist von meiner Familiengeschichte, wo zum Beispiel meine Grossmütter sehr stark auch eine Heimat gefunden haben drin, will ich das jetzt so Leuten wie J.D. Vance überlassen? Aber und ist denn meine Abwesenheit als taufter Katholik nicht das Problem?
Okay, also du sagst, du bist Katholik.
Ich habe wieder angefangen, das zu sagen. Ich bin noch nicht der Kirche beitreten und ich glaube, ich werde das tatsächlich wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich glaube, ich kann meine Kirchensteuer, die ich dann müsste zahlen, in bessere Institutionen investieren. Aber ja, ich sage wieder, ich bin Katholik, ich bin tauft, ich habe Kommunion empfangen und das kann mir niemand wegnehmen, auch die katholische Kirche selber nicht.
Okay. Also ich bin ja theoretisch katholisch, weiterhin. Obwohl ich, und jetzt kann ich vielleicht schnell erzählen, wie das gekommen ist mit dieser Schule.
Ja, unbedingt.
Also ich bin in St. Gallen in der Oberstufe und dort gibt es eine Oberstufe, oder das ist eigentlich die Schule, wo die allermeisten halt drauf gehen. Und das ist eine katholische Schule. Historisch heisst auch immer noch so, meines Wissens bis heute, katholische Kantonssekundarschule St. Gallen, die Fladen, sagen wir dem. Und lustigerweise habe ich aber nicht das Gefühl, ich habe irgendetwas gelernt über Religion. Eigentlich in meiner ganzen Schulkarriere. Ich habe das Gefühl, in der Primarschule haben wir nur Mandala ausgemalt. Und in der Fladen bin ich sogar noch zu einem Lehrer gegangen, der so zu den eher religiösen gehört hat. Aber ich weiss nichts über das Christentum. Also wirklich nichts. Es ist eine riesengroße Bildungslücke bei mir.
Kannst du Vater unser aufsagen?
Ja, okay. Das Vater unser. Ich kann sogar. Das ist, es ist total ihr. Aber wir haben das tatsächlich in der Fladen gelernt auf Französisch und auch auf Englisch. Ich habe das jahrelang in drei Sprachen auswendig aufsagen. Aber ich weiss nicht, was es bedeutet. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je gelernt hätten, das zu interpretieren oder uns zu fragen, was bedeutet das denn? Das heisst, ja, ich bin theoretisch katholisch. Ich bin noch nie ausgetreten, auch ein bisschen aus Faulheit, weil man hat mir einen Brief schreiben und so. Und ich finde aber jetzt, in dieser Zeit, muss man ein bisschen die Bildungslücke auch füllen. Weil ja Religion offensichtlich überall wieder sehr wichtig wird. Und das habe ich jetzt zuletzt ein bisschen probiert.
Wie hast du das genau gemacht?
Ich bin dann letztes Jahr, ich weiss nicht mehr genau wie, über ein Buch gestolpert. Das heisst «Das Reich Gottes» von Emmanuel Carrère. Elia lacht, was
ja, was für eine Überraschung. Angelika droppt gefühlt in jeder zweiten Diskussion Emmanuel Carrère. Wer ist das?
Ja, es ist mir aber fast ein bisschen peinlich, weil er ist, also der Emmanuel Carrère ist ein französischer Schriftsteller und alles, was ich eigentlich nicht unbedingt sympathisch finde, nämlich, also weißt du, so Pariser Bourgeoisie, er ist sehr männlich und das liest man ihm auch an. Er schreibt Bücher, die ich so teils faszinierend und gleichzeitig auch obermühsam finde. Jedenfalls hat der Emmanuel Carrère mal eine sehr katholische Phase in seinem Leben und sich dann irgendwann gefragt, wieso ist das eigentlich gewesen? Und dann hat er das Reich Gottes gelesen. Das ist irgendwie ein rechter Wälzer. Und er erzählt dort eigentlich die Geschichte von den Anfängen vom Christentum. Er porträtiert Paulus und Lukas, so die Leute, die die Geschichte von Jesus erzählt haben. Und er fragt sich, ja, wie ist es möglich, dass die Geschichte von etwas handelt, wo nicht kann sein und trotzdem passiert ist, nämlich ein Mensch stirbt und dann gibt es eine Auferstehung. Und dass das 2000 Jahre später so viele Leute und vernünftige Leute, gescheite Leute glauben. Und das finde ich schon eine recht coole Frage, muss ich sagen.
Glaubst denn du?
Nein. Er aber auch nicht. Also er kommt dann zum Schluss, dass er es nicht glaubt. Aber er gibt interessante Antworten darauf, wie es vielleicht möglich ist, dass Leute das glauben. Zum Beispiel, und das finde ich schon recht interessant, und ich habe das erst begriffen beim Lesen von dem Buch, das Reich Gottes, dass Jesus, so wie man von ihm erzählt, jemand war, wo alle Werte von dieser Zeit umgekehrt hat. Also, wo dann behauptet hat, die Schwächsten sind die Stärksten und die Ärmsten sind die Reichsten und die Ersten sind die Letzten. Also, eigentlich, dass er ein Revoluzzer war, ist das eigentlich nie begriffen. Und das finde ich sehr radikal. Auch in der Sprache, glaube ich. Aber ich habe die Bibel auch weiterhin noch nicht gelesen. Yves, ich glaube, vielleicht hast du mir da etwas voraus. Hast du jetzt die dicke Bibel dann mal gelesen?
Nein, das war auch nie wirklich der Sinn gewesen, dass ich die von vorne bis hinten lese. Nein, ich muss sagen, ich habe sie gekauft, nachdem dass ich ein Gespräch zwischen Ezra Klein von der New York Times und dem James Tallarico gehört habe. Der James Tallarico ist ein junger demokratischer Politiker, der im texanischen Parlament ist und jetzt auf dem Weg ist, vielleicht der erste demokratische Senator aus Texas zu sein, nach, ich glaube, etwa 40 Jahren. Und was er macht, ist eigentlich eine sehr, sehr progressive Politik mit einer religiösen Begründung zu liefern.
The religious right, a political movement, convinced a lot of Christians in America that the two most important issues were abortion and homosexuality. Two issues that aren't really discussed in scripture. And so it's remarkable to me that you have an entire political movement using Christianity to prioritize two issues that Jesus never talked about.
Und ich habe das Gespräch gehört und nachher habe ich gedacht, ah, er hat verschiedene Bibelzitate gebracht und habe gedacht, ah, das wollte ich irgendwie nachlesen. Ich habe dann gemerkt, ich habe keine Bibel mehr, bin in meinem Keller, weil ich weiss, dass ich irgendwann eine Bibel habe, aber die habe ich in meinem letzten Umzug irgendwie in eine Schachtel verpackt und seitdem nie mehr vorgenommen. Ich habe sie nicht gefunden. So. Und dann habe ich halt gefunden, dann kaufe ich mir wieder mal eine Bibel.
Ich habe übrigens 3 Tage nach meiner ersten Kommunion mein Goldkettchen mit dem Kreuz dran verloren, das ich von meiner Grossmutter bekommen habe.
Es hat sich ein Schimpfis gegeben, wie man dann
ich
gesagt
hätte. Ich habe bis heute nie erzählt. Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht.
Jetzt ist es öffentlich. Komm, wir reden ein bisschen mehr über den James Tallarico. Und wir hören mal rein, was er sagt.
We're not just trying to win an election. We are trying to fundamentally change our politics. My granddad was a Baptist preacher in South Texas. And he told me at an early age that we follow a barefoot rabbi.
Der James Tallarico erzählt da, sein Grossvater sei Pfarrer in Texas gsi und er habe ihn gelehrt, dass sie einem barfüßigen Prediger folgen, wo 2 Commandments, also Handlungsanleitungen, ihm mitgehege.
Who gave us 2 commandments? Love God and love neighbor.
Love God, love neighbor. Also lieb Gott und lieb den Nächsten, so wie ich das übersetze. Und der Nächste nicht nur, oder der andere nicht nur, der aussieht wie du, der liebt wie du, der aus dem gleichen Land kommt wie du, der wählt wie du, sondern alle.
I am called to love all of my neighbors the way I love myself. That's what motivated me to go into public service.
Komm, wir sammeln noch ein bisschen mehr, wer der James Tallarico ist. Yves, du hast gesagt, texanische Parlamentarier könnte vielleicht, aber wahrscheinlich ja nicht, das erste Mal seit über 30 Jahren einen Sitz im Senat gewinnen. Aber er fasziniert ja sehr viele liberale Leute auch, dich, Yves, aber auch in den USA. Also ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr das gelesen, von Barack Obama wird überliefert, kann man sagen. Er zähle den Tallarico so zu einem von den grossen Hoffnungsträgern von dieser demokratischen Partei. Er ist bei Joe Rogan gewesen, Elia. Du bist doch der Joe Rogan-Spezialist.
Okay, also das ist nicht der Titel, den ich mir unbedingt würde geben. Aber er war beim Joe Rogan gewesen, etwa 3 Stunden lang. Und Joe Rogan, also der wohl bekannteste Podcaster auf der Welt, hat gesagt, er
sei doch... Auf der sehr, sehr rechten Seite, muss man vielleicht ergänzen.
Er erreicht tatsächlich auch auf der anderen Seite mittlerweile sehr viele Leute. Darum gehen auch immer mehr Progressive dort an. Und der Joe Rogan hat gesagt, wo der Trump supportet hat bei den letzten Wahlen, er soll doch.
You need to run for president. Yeah. We need someone who's actually a good person.
Well,
who to, you know, because the Democrats have very few candidates that are.
Can I actually push back on that,
please? Er soll doch Präsident werden. Wir brauchen mal eine gute Person in diesem Amt. Der Joe Rogan ist immer sehr flexibel, er ändert seine Meinungen und Haltung wie seine Unterhosen, aber es ist doch interessant.
Es ist sehr spannend, wie der James Tarrico die Leute fasziniert und vielleicht noch, damit man sich ihn ein bisschen vorstellen kann, wenn man ihn noch nie gesehen hat, aber das jetzt lässt. Wie sieht er aus?
Wie ein Ministrant.
Ich bin ein Ministrant.
Oder so einen, halt wirklich so wie direkt aus den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert importiert, so mit einer sehr strengen Seitenscheitel, er hat so ein bisschen Babyface, trägt immer eine Krawatte. Er könnte auch so in einer Mormonenwerbung auftauchen.
Also ich glaube, er will auch immer noch Pfarrer werden. Irgendwann.
Krass.
Mhm. I'm trying to make my neighbor's life a little easier and a little better. But that kind of love in our politics has become hard to find. There is something broken in America. Our economy is broken. Our political system is broken. Even our relationships with each other feel broken. And that's because the most powerful people in the world, the billionaires, want it that way.
Reden wir über den James Tallarico. Yves, was hat dich so fasziniert?
Ja, mal, es ist ja schon eine gewisse Faszination, wenn man ihm zulässt. Ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass Religion ab den, sagen wir, 80er Jahren vor allem auf der rechten Seite sehr einen grossen Zulauf hatte. Also eben islamistische Bewegungen in den 80er, 90er Jahren, wo sie aufkommen. Also es hat sie natürlich seit den 30er Jahren schon gegeben, aber sie haben ab den 80er Jahren wieder einen extremen Zulauf gehabt. Gleichzeitig die ganzen christlichen Nationalisten in den USA, die einen extremen Zulauf hatten, auch jetzt mit dem Trump. Und auf der progressiven Seite hat es eigentlich sehr wenig Religion gegeben. Also es gibt ja eine lange Tradition, die ganzen christlich-sozialen in Europa. Aber wir haben ja zuletzt mal über Martin Luther King geredet, der die ganze Bürgerrechtsbewegung hat angeführt, die sehr, sehr religiös geprägt ist. Und jetzt kommt ein junger demokratischer Politiker, der seine ganze Politik eigentlich wieder sehr religiös framet, aber auf eine sehr, sehr progressive Art. Das Interessante ist auch, dass er sehr viel Bezugspunkte schafft zum Martin Luther King. Also wir haben vorhin seine Rede gehört, auch wie er redet, ist ganz klar dort angelehnt, an die sehr melodische Art, so Reden zu führen. Und was ich interessant finde, ist, dass er mit seinen religiösen Bezugspunkten, eben jetzt gerade in Texas, ein sehr konservativer Staat, Leute kann abholen, wo andere Demokraten, Demokratinnen nicht abholen können, eben weil er so religiöse Bezugspunkte schafft, obwohl er, man muss sagen, sehr, sehr progressiv ist, also sowohl in wirtschaftlichen Fragen als auch in Gesellschaftsfragen. Und das finde ich, ja, das finde ich sehr interessant.
Vielleicht noch als Ergänzung, oder der Tallarico ist sehr stark inspiriert von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Eines von seinen grossen spirituellen Vorbildern ist der Howard Thurman. Ist auch ein wichtiger Einfluss für den Martin Luther King.
Mhm. Habe ich mir auch gerade das Buch gekauft.
Sehr ein gutes Buch. Ich habe es gelesen für die Folge «Jesus and the Disinherited». Und er hat mit christlichen Argumenten gegen die Rassentrennung angeschrieben und Ungleichheit bekämpft. Und die Rassentrennung ist sehr lang christlich begründet worden. Also eins der wichtigsten Schiffe im transatlantischen Sklavenhandel hat Jesus geheissen. Und über diese Frage sinnierte Howard Thurman. Und der Howard Thurman sagt eben, das Christentum ist aber gleich immer auch eine Technik vom Überleben für die Unterdrückten. Also das, was du vorher gesagt hast, Angelika, der Jesus, wenn man dieser Geschichte glaubt, es ist eine Geschichte von einem Revolutionär. Einer, der unterdrückt ist in dem römischen Reich. Einer, der entrechtet ist. Und der Howard Thurman bedient sich dem sehr stark. Und ich glaube, das ist etwas, was der Tallarico auch wieder sehr stark macht. Und damit auch etwas aufgreift, wo die progressive Liberalen, aber auch die progressive Linke in den letzten 23, 30 Jahren stark verpasst haben. Und was will ich damit sagen? Ich sehe das in meinem eigenen Umfeld, dass Leute, die glauben, sich zum Beispiel nicht getrauen, das öffentlich zu sagen, weil sie Angst haben, auf irgendeine Art abgewertet zu werden oder als rückständig zu gelten.
Aber in den USA ist es wahrscheinlich schon noch anders. Also ich glaube nicht, dass man die Verhältnisse vergleichen kann.
Ich glaube nicht überall, aber in den urbanen Zentren, wo ich war in den USA, habe ich das sehr ähnlich erlebt. Auch weil viele ein völlig berechtigtes Trauma haben im Zusammenhang mit Religionen. Oder sie sind irgendwie auf dem Land aufgewachsen, wo evangelikale Kirchen teilweise einen grossen Stellenwert haben. Und ich verstehe auch, dass zum Beispiel queere Leute eine ganz grosse Aversion haben gegen die Kirchen, weil die teilweise ihre Rechte beschneiden und ihr Leben verunmöglichen wollen. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne machen will. Ich habe vorgestern einen Podcast gehört mit dem amerikanischen Theologen, Philosoph, schwarzen Bürgerrechtler und dem christlichen Sozialisten, steht sehr weit links, dem Cornel West. Und er hat genau das gesagt, dass wer in den USA will mobilisieren und die einfachen Menschen will erreichen und dabei nicht über Religion redet, der verpasst eine grosse Chance, der verbleibt es im säkulären Silo.
Ich finde, das klingt alles schlüssig irgendwie. Und doch frage ich mich, ist es nicht auch einfach ein bisschen aus Verzweiflung so, dass man aus Sicht der Demokratischen Partei jetzt einfach den gut findet, der halt jetzt anders ist? Weil mit den Rezept, wo man bisher hatte, ist man ja gescheitert. Also ist es wie, ist die Begeisterung, wächst ja auch ein bisschen einfach aus Verzweiflung?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, es gibt im Moment wirklich, und über das haben wir in der letzten Folge schon geredet, einen Hunger nach einer Sprache, die moralische und vielleicht auch spirituelle Orientierung liefert. Ich glaube, etwas, was ich lange nicht begriffen habe, ist, dass die letzten 30, 40 Jahre Neoliberalismus, wenn man die Ära so will benennen, haben auch dazu geführt, dass moralische Argumente keinen Platz hatten. Also immer, wenn jemand mit der Moral argumentiert hat, hat es geheißen, das ist moralistisch. Es gelten nur technokratische, wissenschaftliche Argumente, ökonomische Argumente. Und ich glaube, jemand wie Tallarico durchbricht das. Und ich glaube, er bedient damit das Bedürfnis, das über viele politische Grenzen hinweg im Moment gerade sehr gross ist.
Mich erinnert der Tallarico an etwas, was du, Yves, mal gesagt hast. Ich weiss nicht mehr, in welcher Folge. Nämlich, dass du fändest oder dass du glaubst, die linke Brüche wieder eine eigene Geschichte, eine Utopie. Und mir scheint, was er jetzt bietet als Utopie, ist die älteste Geschichte überhaupt. Und ich weiss nicht, also das fasziniert mich einerseits und gleichzeitig, ja, ist es auch einfach ziemlich verrückt, dass man muss auf die älteste Geschichte kommen. Oder ich weiss nicht genau, was es bedeutet.
Ja, ich würde es, glaube ich, ganz wenig anders sehen, im Sinn, dass ich glaube, dass die Linke eigentlich sehr stark noch so eine gewisse, ich meine es nicht wertend, aber noch einen gewissen ethischen Kompass hat. Was mir immer auf der eher rechten, der bürgerlichen Seite eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ich erinnere mich, meine Großmutter hat mir mal gesagt, wo sie mich gefragt hat, ob ich religiös bin oder nicht, habe ich gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, ja, aber wenn einem die Religion fehlt, dann fehlt doch die ganze Moral, die ganze Ethik. Und das war aus einem strengen FDP-Haushalt dort. Und ich habe das lange nicht begriffen und inzwischen glaube ich, begriffen zu haben, dass, wenn wir jetzt von der Schweiz reden, die bürgerliche Schweiz hat sich sehr stark, ist von einem Liberalismus ausgekommen, wo aber sehr stark der Gesellschaftsliberalismus irgendwann ein bisschen hat vergessen, also die ganzen Menschenrechte und so weiter. Und ich wäre da bei Melia, dass ich glaube, dass der Markt sehr, sehr viel hat ersetzt in den letzten 30, 40 Jahren. Also auch Ethik und dass die Religion der gewisse Lücken wieder geht füllen. Mhm. Und beim Tallarico sehe ich das nicht so, weil ich glaube, die Linke hat Ausbeutung, Menschenrechte und so weiter. Da ist gewisse Ethik da. Was der Tallarico macht, ist eigentlich, dass er das noch religiös tut, quasi begründen.
Ja, er redet anders. So, das ist das, was ich interessant finde.
Und so Leute holt,
finde,
die er sonst nicht würde, können
und
holen.
Ich glaube, was ich dir ein bisschen widersprechen oder was ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, was er macht, er begründet eben, woher seine Moral kommt. Und ich habe das Gefühl, was oft in der Progressiven schief läuft, ist, man geht einfach davon aus, dass man eine Moral hat. Und sagt ja gar nicht, woher genau die überhaupt kommt. Und ich glaube, das sorgt dann oft dafür, dass man so das Gefühl hat von, ah, ihr seid so ein bisschen gute Menschen. Das, was man sehr oft hört, ihr fühlt euch so ein bisschen als etwas Besseres. Und er kann das halt an einem Ort verorten, in einer Geschichte verorten, wo eben alle kennen. Und ich glaube, das ist sehr mächtig.
Die Yves und ich haben beide schon tief Luft geholt.
Ja, nein, sag du zuerst. Ja, ich finde das auch sehr interessant. Und ja, für ihn sagen, es funktioniert, oder? Er sagt, das ist, also er, seine Geschichte zum Beispiel gegen Tech-Konzerne, da sagt er, da kommt er mit der Geschichte von Jesus, der in den Tempel in Jerusalem geht und dann einen Geldwechsler irgendwie den Tisch umschießt. Und so begründet er quasi seine, ja, seine sehr wirtschaftskritische Haltung. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist auch ein bisschen einfach, oder? Er sagt einfach, ja, weil es in der Bibel steht, ist es so. Ich würde, glaube ich, einen Schritt weitergehen und mir vor einer politischen Überzeugung erhoffen, dass man erklärt, wieso zum Beispiel Menschenrechte so wichtig sind. Und vielleicht, oder wieso das Gewaltverbot so wichtig ist im Völkerrecht. Und das macht er am Schluss auch nicht. Er sagt einfach, ja, weil es in der Bibel steht, ist es
genau,
so. Also es ist schon sehr verkürzt, oder?
Es ist sehr populistisch auch einfach. Ja. Also es sind ja sehr einfache Antworten. Aber ich glaube, das ist das, wo fasziniert, dass es radikal einfach ist. Sein politisches Programm ist eigentlich «Love God, love neighbor». Vier Wörter, ein ganzes Programm. Mhm. Ich glaube, das ist das, wo sehr viele Leute mitzieht und wo rein sprachlich irgendwie funktioniert, weil es ganz anders ist.
Jetzt ist ja die interessante Frage, in den USA gibt es auch eine extrem religiöse Rechte. Und wie reagiert er denn genau auf das, Angelika?
Ja, komm, wir lassen mal etwas dazu.
The Vice President J.D. Vance does suggest that his politics are built around a Christian ethic. And I want to play a clip of him for you.
And as an American leader, but also just as an American citizen, your compassion belongs first to your fellow citizens. It doesn't mean you hate people from outside of your own borders, but there's this old school, and I think it's a very Christian concept, by the way, that you love your family, and then you love your neighbor, and then you love your community, and then you love your fellow citizens in your own country, and then after that, you can focus and prioritize the rest of the world.
What did you think when you heard Vance say that?
That's not the gospel. The gospel is all about prioritizing those on the outside, those who are least lovable. That's what's so revolutionary about it.
Es hat vieles, wo wir schon ein bisschen, glaube ich, angetönt haben, nämlich Nächstenliebe.
Ja, ich würde sagen, er geht sogar noch weiter. Also was er ja hier macht, er tut quasi die Idee vom moralischen Universalismus ins Christentum zurückführen. Und das ist ja wie etwas, was im Christentum angelegt ist, aber er sagt eigentlich, der moralische Universalismus, ich liebe alle Menschen genau gleich fest, wie ich meine Kinder liebe.
Also ich sollte, oder? So als Handlungsanleitung.
Natürlich, er sagt, er wird es nie erreichen, das werden wir auch nie erreichen, aber eine Handlungsanleitung, die ich im Übrigen eine von der wichtigsten politischen Ideen überhaupt finde. Und der J.D. Vance sagt ja genau das Gegenteil. Und das ist ja interessant, wie sie dort den Dissens haben.
Aber glaubt ihr denn, es ist tatsächlich möglich, dass so jemand wie der James Tallarico Leute, die jetzt eher glauben, wie der J.D. Vance, können zurückgewinnen?
Nein.
Oder können gewinnen?
Nein, aber ich glaube, die Leute kann man auch gar nicht mehr zurückgewinnen. Aber das Wichtige ist ja, in der Schweiz redet man immer von der Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn ein Land autoritäre Tendenzen entwickelt, wie das in den USA sehr stark der Fall ist, aber teilweise auch in Europa, dann ist es wichtig, dass die gesellschaftliche Mitte, dass die haltet. Und ich glaube, so Botschaften funktionieren, wenn sie von einer sehr charismatischen Persönlichkeit kommen. Die Segregation in den USA ist auch durch das abgeschafft worden, dass ein Martin Luther King eben auch mit seinem gewaltlosen Widerstand, der verankert war im Gospel, also in der Bibel oder in der Lehre vom christlichen Glauben, er hat so die Menschen erreicht. Und so ist es zu dem grossen politischen Umsturz gekommen. Und ich glaube schon, dass das eine grosse Chance ist. Vielleicht können wir aber auch mal über die andere Seite reden, oder? Ich finde, jetzt sind wir auch sehr, sehr positiv unterwegs. Aber was ich mich da schon würde fragen, ist, siehst du auch Gefahren in diesen Botschaften? Weil sie Sachen, die sehr komplex sind, sehr stark vereinfachen. Und
also
da würde mich schon interessieren.
Jetzt?
Ja, love your neighbor. Ich meine, das ist eine sehr einfache Botschaft in einer extrem komplizierten politischen Welt, die stark von Machtinteressen geprägt wird. Und auch ein Tallarico wird irgendwann auf Machtinteressen stoßen. Das sehen wir in den USA ja sehr stark. Man braucht Geld, man braucht Unterstützung von bestimmten Fraktionen. So funktioniert Politik in einer kapitalistischen Welt. Und da würde mich schon interessieren von euch, was euch bei euch vielleicht auch das Unbehagen auslöst oder wo ihr Widerstand spürt. Weil das habe ich immer sehr stark, wenn natürlich religiös gesprochen wird. Das Erste, was ich habe, ist die alte, in mir verankerte allergische Reaktion.
Bevor wir auf das kommen, möchte ich gleich noch ganz schnell etwas anmerken. Ich bin nicht ganz mit dir einverstanden, dass, wo du sagst, ja, natürlich kann man die Leute nicht zurückgewinnen. Es ist ja nicht die Frage, ob man kann oder nicht. Es ist die Frage, wie viel das man kann. Und ich würde sagen, jede Person, die man kann zurückgewinnen, ist ein Erfolg. Und ich glaube schon, dass was er auch schafft, ist nicht nur das Religiöse. Er ist jemand, der zwar Kritik übt, aber eigentlich eine Zukunftsutopie schafft, wo jeder Mensch einen Platz drin hat. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, finde ich, das eine sehr positiv radikale Idee. Weil wir haben eine sehr starke Politik, die auf Ausgrenzung führt. Und was er macht, er steht her und sagt, das klingt sehr pathetisch und religiös. Ich bin eigentlich gar nicht so normalerweise. Aber er sagt, man muss sogar den Feind lieben. Und ich finde das vom Denkmuster eine extrem wichtige Botschaft, auch wenn ich sie selber nicht so religiös formulieren würde. Aber die Idee, dass Politik nicht darin besteht, Kämpfe gegen andere Menschen auszutragen, sondern eine Politik zu machen, die in eine Zukunft weist, wo jeder und jede oder jeder Mensch drin seinen Platz hat. Und das finde ich sehr positiv. Und vielleicht wird es nicht schaffen, Amerika zu verändern, aber ich glaube, es geht in eine sehr gute Richtung.
Jetzt würde es mich interessieren, bei mir löst das religiöse Gerede immer auch noch eine altverankerte allergische Reaktion aus. Und ich merke, dass ich gerade ultimativ skeptisch werde. Obwohl ich das alles, oder vieles, was du gesagt hast, vorher einteile. Das würde mich voll interessieren.
Also du bist jetzt im Verlauf von dem Podcast, bist du schon wieder vom «Ich trete jetzt demnächst die Kirche ein», bis jetzt wieder skeptisch.
Das ist meine ganze Beziehung zu der religiösen, zu der Religion ist durch das Projekt. Ich weiss nicht, habt ihr den Film mal gesehen? «The Conclave».
Ja, klar.
Mhm. Und die Zeit, der fiktive Kardinal Lawrence in einer Rede, die mich in dem sehr abgeholt hat, er sagt, es gibt eine Sünde, die ich über alle anderen zu fürchten gelernt habe.
«Certainty».
Die Gewissheit.
«Certainty is the great enemy of unity».
Gäbe es nur Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Geheimnis.
If there was only certainty, there would be no mystery.
Und daher auch kein Bedarf an Glaube.
And therefore no need for faith. Let us pray that God will grant us a Pope who doubts.
Das habe ich sehr schön gefunden. Und durch das ist meine Beziehung durch die Religion sehr stark prägt. Item, Angelika, weil ich auch weiss, dass wir in dieser Hinsicht wahrscheinlich gar nicht so unähnlich sind. Was hat dich denn eigentlich genervt am Tallarico? Oder wo spürst du das Unbehagen, Widerstand?
Also ehrlicherweise geht es mir fast gleich wie dir. Ich habe, je länger dass ich ihn dann gelost habe, desto mehr wieder eine Art von Unbehagen gehabt. Vor allem zum Beispiel, einmal hat er irgendwo erzählt, sie hätten als Kinder so die Armbänder gehabt mit den Buchstaben drauf. «What would Jesus do?» Also WWJD, das kenne ich noch. Tatsächlich, ja. Es hat auch Leute gegeben, Kinder, die das bei uns getragen haben. Und ich habe das dann nie verstanden. Ich habe seltsamerweise auch nie nachgefragt, was das eigentlich bedeutet. Aber es bedeutet, dass man sich, dass man durchs Leben geht, dass man einen Arm hat, so verstehe ich das, und sich fragt, ja, was würde jetzt Jesus tun in dem Moment? Und das ist natürlich schon etwas, wo ich ein Unbehagen habe, in dem Sinn, dass ich mich frage, hey, ich muss doch fragen, was mache ich? Mhm. Also das ist nicht meine Autorität. Am Schluss, wenn ich den James Tallarico schaue, ist es trotzdem ein Mann, der mir erzählt, was ein anderer Mann irgendwann gesagt hat. Das ist für mich nicht sehr anschlussfähig. Du, Elia, was ist der Trigger für die allergische Reaktion?
Was mich triggert oder was ich gefährlich finde, ist, was er natürlich macht, er bringt die Religion zurück in die Politik. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Schweiz gesehen haben. In den letzten 40, 50 Jahren hat das eine sehr geringe Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist auch gut und wichtig gewesen. Und eine Angst, die ich habe, wenn ich jetzt James Tallarico zuschaue, ist, in den USA ist Politik ohnehin schon ein Glaubenskrieg geworden. Ein ganz grosser Kulturkampf.
Und schon immer in der Politik auf eine ganz andere Art wie bei uns, oder?
Genau. Und ich habe schon Angst, dass wenn jetzt quasi auch noch die progressiven religiös argumentieren, dass das die Gräben unter Umständen noch grösser macht. Weil die Religion ist für viele immer noch der Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo vielleicht politisch ganz anders denken.
Also dass man nachher wie Glaubenskrieg hätte.
Genau. Und das fände ich eine extrem gefährliche Entwicklung. Ob das in die Richtung geht, I don't know. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man dort anschaut und auch sich selber sehr stark hinterfragt, was man potenziell auslöst, wenn man seine progressiv-liberalen Positionen mit religiösen Argumenten unterfüttert.
Aber eben dann kommt man ja wieder auf die Geste, glaube ich, wo der Tallarico propagiert, obwohl jetzt propagiert das falsche Wort ist, was du vorher beschrieben hast, nämlich «Love your enemy». Also er ist ja sehr einschliessend. Er ist kämpferisch auf eine Art, progressiv kämpferisch. Aber die Geste, finde ich, es sind immer die offenen Arme. Und zwar für alle. Ich finde, er ist der erste Politiker, der mir so in den letzten Jahren über den Weg läuft, wo ich tatsächlich glaube, Versöhnung ist A, ein grosses Anliegen überhaupt von ihm und B, vielleicht möglich.
Mhm. Das ist das Martin Luther King «I have a dream». Wieder, oder? Also er hat das auch sehr stark gemacht.
Und vielleicht, ich teile eine gewisse Furcht, die du hast, Elia, und gleichzeitig muss man sagen, die Rechte macht ja etwas anderes. Also Charlie Kirk, der hat ja irgendwann 2020 oder so, hat er plötzlich auch gesagt, Trennung von Staat und Kirche, also der Laizismus, das ist überholt. Also das politische System selber muss wieder religiös werden. Also es ist eine sehr antidemokratische Haltung. Was der James Tallarico macht, ist etwas völlig anderes. Er akzeptiert den Laizismus, die Trennung von Staat und Kirche, wo man zum Beispiel in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts hat etabliert. Er sagt, der Staat ist religiös neutral, das soll er auch bleiben. Er ist auch der sich extrem einsetzt gegen religiöse Symbole innerhalb von öffentlichen Institutionen. Das Einzige, was er sagt, ist, die Religion gehört zu meinem Leben und zu meiner Ethik und zu meiner Moral. Und ich als religiöser Mensch versuche, in diesem neutralen, demokratischen Rahmen meine Ansichten quasi wie einzubringen. Und nicht gegen andere religiöse Gruppierungen, sondern mit ihnen. Also er sagt ja, alle grossen Religionen sind gleichwertig und haben eigentlich führen den gleichen Kampf. Was ich sagen will, ist, es ist nicht das Gegenprojekt zum christlichen Nationalismus. Es ist die Idee von einer Religion, wo wir innerhalb von der Demokratie einen gewissen ethischen oder moralischen Wegbegleiter ist. So, ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich ihm würde es gut halten, wo mir ein bisschen weniger, und darum macht es mir ein bisschen weniger Angst, dass da jetzt mit religiösen Argumenten hantiert wird.
Ich glaube, wir gehen in die Schlussrunde rein. Gibt es etwas, eine Praxis aus der Welt vom Glauben oder von der Kirche, die ihr gut findet und macht oder praktiziert, die euch hilft?
Ich meditiere zum Beispiel seit ungefähr 10 Jahren. Ich war gerade vor kurzem wieder in einem 4-tägigen Schwiegerretreat. Das ist etwas, aus der Religion kommt und das hat mich der Spiritualität auch näher gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Satz jemals sagen würde, aber jetzt ist es passiert. Und sonst ist die Kirche oder sind Kirchen für mich immer noch ein Ort, wo ich sehr gerne angehe, auch an Moscheen. Ich liebe die Ruhe und die Stille und die Erhabenheit von diesen Räumen. Die sind ja oft einfach übertrieben gross. Es ist eine totale Platzverschwendung. Und das ist etwas, was ich toll finde. Ich finde das etwas, was in der heutigen Zeit oft fehlt. Auch das Sakrale. Und etwas, was ich tatsächlich immer noch sehr oft mache, ist, wenn ich neben der Kirche sehe, gehe ich dort rein und da kann man oft so Kerzen anzünden. Da muss man 2 Franken hinein, dann kann man das Kerzen anzünden. Und das ist etwas, was ich früher mit meiner Großmutter immer gemacht habe. Und das mache ich immer noch. Ich zünde das Kerzen an, ich denke 2 Minuten an eine Person, die entweder verstorben ist oder jemand aus meinem engen Umfeld, wo ich weiss, dass die Person gerade leidet. Und dann schweige ich 2 Minuten und das ist etwas, eine Praxis, die ich immer noch pflege.
Lief?
Also als liberaler Mensch würde ich sagen, ja, alles, was den Menschen gut tut, soll sie machen. Ich habe selber nicht wirklich einen Bezug zu Spiritualität. Das Einzige, was ich habe, da bin ich ein bisschen wie der Elia, ist, dass ich in den Ferien, glaube ich, an keiner einzigen Kirche vorbeigehe, ohne sie zu betreten. Und dann laufe ich dort durch und das ist etwas, ich kann es heute noch nicht erklären, aber es ist, ich liebe die Atmosphäre in diesen Kirchen. Einerseits ist es unglaublich bedrückend und ich denke jedes Mal wieder an die Rolle von der katholischen Kirche auch in der Geschichte, die ich natürlich extrem ablehnend finde, mit dem ganzen Prunk und für was sie eigentlich ist gestanden. Und gleichzeitig genieße ich es enorm, wie das genau zusammenpasst, weiss ich selber nicht. Das müsste ich mir vielleicht mal überlegen.
Angelika, darf ich raten?
Ja.
Fasnacht.
Wieso? Ich bin so durchschaubar. Mann. Nein, ja, das ist aber tatsächlich von der katholischen Schule. Wir sind in dieser Mädchenflade immer gross an die Fasnacht und ich mache das immer noch. Ich finde es recht cool. Alle Fest, grundsätzlich. Ich finde das schon schön, dass man halt dann zusammenkommt zu Ostern und zu Weihnacht oder zu was auch immer man will zusammenkommen. Aber dass es wie einen Moment gibt, wo es klar ist, man wird zusammenkommen. Das finde ich sehr schön und wertvoll. Ja, das ist die neueste Folge vom Republik-Podcast «Gute Frage». Der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben der Elia Blühle, der Yves Wegelin und ich, Angelika Hardegger. Produziert wird der Podcast von der Laura Bachmann. Alle Empfehlungen und im Podcast erwähnte Artikel oder Bücher findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Apple oder einfach dort, wo ihr Podcasts hört. Wir sind natürlich auch dankbar, wenn ihr uns Freunde, Familie, Bekannte weiterempfehlt. Rückmeldungen schreibt uns bitte an audio@republik.ch oder auch als Sprachnachricht an 079 507 6059. Sollen wir jetzt noch Country hören?
Was hören?
Wieso Country?
Nein.
Was, haben wir wieder
ein Gospel? Ja, nein, ja, ich habe noch Taylor Rico Sini.
Ah, nein, lass den Country. Ah, ich hätte zuerst gedacht, dass er Gospel hört.
Ich finde es so geil. Schau genau. Okay, gut. Nein,
ja, offen, jetzt noch. Du bist ja mega angetan von ihm. Nicht plötzlich, aber jetzt kommt da plötzlich so eine. Ja, aber gleich plötzlich. Plötzlich so eine. Okay, also Schnitt. Und jetzt plötzlich. Ey, was habe ich mit dem plötzlich?
Und jetzt würde es mich interessieren. Was ist das? Gottesbohrer.
Wir müssen noch Tschüss sagen.
Ja. Tschüss, Angelika.
Tschüss zusammen.
Tschüss.